Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies und Christian Oehmicke auf meinsportpodcast.de.
Ronnie O'Sullivan hat die Premiere der Tour Championship auf dieser World Snooker Tour gewonnen. Er gewann im Finale mit 13-11 gegen Neil Robertson, hat damit seinen 36. Titel geholt, hat damit Stephen Hendry eingeholt und ist zum ersten Mal seit 2010 wieder auf der Nummer 1 der Weltrangliste. Über das Turnier und über das Finale spreche ich jetzt mal wieder mit unserem Experten aus der Sendung Total Clearance, mit Christian Oehmicke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Erstmal, bevor wir auf das Finale zu sprechen kommen, 5 von 7 Matches wurden entweder im vorletzten oder im letzten Frame entschieden. 2 Matches wurden auf die letzte Schwarze entschieden. Insgesamt gab es nur 2 klare Matches in diesen 7 Matches, die wir gesehen haben. Es waren lange Distanzen. Dieses Turnier hat keine Wünsche übrig gelassen.
Nein, definitiv nicht. Also es hat sich jetzt dann doch rausgestellt, dass das eine super Ergänzung zum normalen Turnierkalender ist. Man kann, wie gesagt, diskutieren über das Preisgeld, ob das so schön ist, dass hier die Top 8 ganz schön viel Preisgeld nur unter sich ausmachen. Auf der anderen Seite gibt es knapp 20 andere Ranking-Events auf der Main-Tour noch. Also ich glaube, das macht dann ja den Kohl dann auch nicht mehr fett, egal wie viel Preisgeld hier ausgespielt wird. Und allein wie das Turnier lief und wie toll das dann tatsächlich ist, wenn hier 8 Spieler dabei sind, die objektiv gesehen auch in bestechender Form sind, also nicht nur die Top 8 der Weltrangliste, sondern die Top 8 der aktuellen Saison, dann sieht man, was für Klasse-Snooker dabei rauskommen kann und dass das wirklich so eine Art kleine Mini-WM ist, beziehungsweise dann so kurz vor der Weltmeisterschaft dann auch die perfekte Vorbereitung. Und dass wir am Ende dann auch quasi das logische Finale hatten zwischen Neil Robertson und Ronnie O'Sullivan, die diese Turniere der Topspieler ja auch dominiert haben in der letzten Zeit. Wenn man jetzt mal Judd Trump dann noch mit dazu rechnet, der ja wirklich seine Halbfinale nur denkbar knapp gegen Ronnie O'Sullivan verloren hat, dann war das irgendwie auch der logische Abschluss unter diese Turnierserie, die Ronnie O'Sullivan ja dann auch gewonnen hat, den Coral Cup. Also es war ein tolles Turnier. Die Frage ist, hätte es vielleicht noch ein bisschen toller sein können, wenn es auch auf Eurosport gelaufen wäre. Aber so ist es halt. Auf ITV und auf DAZN konnte man es ja erleben. Und ich glaube, wer das nicht gesehen hat, ja, der hat ein bisschen was verpasst und darf dann jetzt auf die Weltmeisterschaft warten, um dann tatsächlich die nächsten langen Distanzen zu sehen.
Und der hat ja uns, deswegen fassen wir ja diese Matches dann jeden Tag zusammen. Das Finale zwischen Ronnie O'Sullivan und Neil Robertson wurde auf Best of 25 gespielt. Das sind die Achtelfinal- und Viertelfinaldistanzen bei der Weltmeisterschaft, die in 4 Wochen dann anfangen wird. Also es war eine beste und es war eine perfekte Vorbereitung. 3 Sessions wurden gespielt. Die erste Session ging mit 5-3 an Ronnie O'Sullivan. Die zweite Session ging mit 5-3 an Neil Robertson. Und die letzte ging dann mit 5-3 wieder an Ronnie O'Sullivan. 3 Sessions. 3 Geschichten. Lass uns mal durch die Sessions durchgehen. In der ersten Session lag Neil Robertson mit 2-0 in Führung, bevor Ronnie O'Sullivan die nächsten 5 Frames dann gewinnen konnte, ehe Neil Robertson, die Engländer sprechen immer von der Blutung stoppen, die Blutung stoppen konnte und dann auf 3-5 verkürzen konnte. Ronnie O'Sullivan machte nach einem kurzen oder nach einem langsamen Start schon relativ schnell klar, dass er gewillt war, dieses Match zu gewinnen.
Ja, es war ein bisschen nervöser Auftakt noch zwischen den beiden. Neil Robertson hatte da die besseren Karten am Anfang mit einer 50, unter anderem mit 2-0 eben in Führung gegangen, hast du richtig gesagt. Und dann hat Ronnie O'Sullivan das Match komplett in seine Hände genommen, holte sich 5 Frames in Folge mit Breaks von 74, 97, 71 und 67. Bei Neil Robertson reichte in Frame 7 eine 54, die er vorgelegt hatte, nicht. Ronnie O'Sullivan gewann diesen Frame dann tatsächlich noch. Und ja, Neil Robertson musste dann zusehen, dass er diesen enorm wichtigen letzten Frame der ersten Session noch gewinnt. Den 8. hat er dann auch gemacht mit einer 48. das war schon wichtig, dass er da dran geblieben ist. Mit 2-6 wäre das schon ein denkbar ungünstiges Gefühl gewesen, mit dem er dann auch hätte übernachten müssen. Das war ja die erste Session am Samstagabend, bevor es dann gestern ja mit der zweiten und der dritten Session weiterging. Die zweite Session eröffnete Ronnie O'Sullivan mit einer 100, machte er dann übrigens in der dritten Session auch nochmal so, dass er gleich mit einem Century startete, verschoss dann Pink im nächsten Frame und Robertson konnte so dranbleiben mit Pink und Schwarz auf 4-6 verkürzen, verkürzte dann sogar auf 5-6 mit einer 106. Ronnie O'Sullivan stellt mit einer 55 wieder auf 7-5. Dann eine 89 von Ronnie O'Sullivan, mit der er auf 8-6 erhöhte wieder, nachdem Robertson wieder rankam auf 6-7. Das sollte sich dann so ein bisschen durch die zweite und die dritte Session ziehen, dass O'Sullivan immer wieder weiter in Führung ging und Robertson immer wieder rankam. Mit einer 61 dann hat Robertson auf 7-8 verkürzt und dann auch den letzten Frame der zweiten Session noch gewonnen, sodass es mit 8-8 tatsächlich perfekt ausbalanciert war für den Abend, in dem O'Sullivan mit einer 129 startete, dann eine 53 von Robertson zum 9-9 und es ging weiter hin und her, 10-9, O'Sullivan 10-10, mit einer 55 auf 11-10 gestellt, dann auch den nächsten Frame gewonnen, 12-10, davongezogen, wieder 2 Frames Vorsprung gehabt und das war, glaube ich, auch das, was Neil Robertson letztendlich so ein bisschen das Genick gebrochen hat, einfach immer wieder diesen blöden Rückstand hinterherlaufen, immer wieder rankämpfen, immer wieder sich rein verbeißen müssen und kaum bist du dann dran oder kaum hast du eventuell sogar den Ausgleich geschafft, geht O'Sullivan wieder weiter in Führung und das war ein bisschen bitter für Neil Robertson, dass er da ständig diesem Rückstand hinterherlaufen musste, hat mit einer 56 dann weiter verkürzt auf 11-12 und hat dann aber im nächsten Frame, nachdem er die erste Chance bekommen hat, nach 28 Punkten dann schwarz vom Spot verschossen und das war das Letzte, was Neil Robertson in diesem Matchstand getan hat. O'Sullivan antwortete mit einer 89 zum 13-11 und hat dann das Match dann letztendlich auch verdient gewonnen, muss man sagen. Er war über das komplette Match über dann doch der etwas stabilere Spieler und vor allem der, der dann die höheren Breaks dann auch wirklich zeigte. Und Neil Robertson hat sich dann halt zwar auch immer wieder reingekämpft, aber auf die Dauer eben diesem Rückstand hinterherlaufen, das geht irgendwann dann nicht mehr gut und so war es dann am Ende auch. Letztendlich hatte man so gut wie nie das Gefühl, dass Neil Robertson dieses Match wirklich gewinnen kann. Dazu war O'Sullivan einfach dann auch mental zu fit, zu gut dabei. Auch wenn er gegen Ende des Matches dann auch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen die Frustration hat überhand nehmen lassen. Also hat man ihm dann angemerkt, dass er ein bisschen unzufrieden war, dass er die Frames nicht in einem Rutsch hatte holen können, sondern dass er dann tatsächlich mit mehreren Chancen erst drum kämpfen musste. Am Ende ist es ganz egal. 13-11 bedeutet, neue Nummer 1 der Weltrangliste wäre nach den China Open wahrscheinlich so oder so passiert. Da hätte O'Sullivan, obwohl er nicht teilgenommen hätte, wahrscheinlich sowieso die Nummer 1 übernommen, weil Max Selby hätte das Turnier mindestens mit einem Finaleinzug dann beenden müssen. Und 36 Ranglistentitel, damit Stephen Hendrys Rekord dort eingestellt, was man allerdings ein bisschen relativieren muss, da Ronnie O'Sullivan ja inzwischen deutlich mehr Chancen hat, zu spielen und damit Ranglistentitel zu sammeln, als das zu Stephen Hendrys Zeiten der Fall war. Aber dass dieser Rekord irgendwann fällt, war auch klar. Und ja, jetzt gehen ihm so langsam ein bisschen die zu holenden Rekorde aus.
Das wurde ja gestern dann auch im Interview hinterher mitgeteilt. Die Rekorde gehen ihm so langsam aus. Jetzt müsste er sich dann um den WM-Titel kümmern, beziehungsweise um den Rekord an WM-Titeln. Aber bevor wir auf das Interview zu sprechen kommen, dann nochmal zurückschauen. Du hast es gesagt, Neil Robertson ist immer hinterhergelaufen. Er hat 2-0 geführt, aber danach hat er nie wieder eine Führung gehabt. Er konnte immer mal wieder ausgleichen, zum 8-8 ja auch. Das war, glaube ich, auch sehr wichtig für ihn, dass er in der zweiten Session dann auch ausgleichen konnte. Hatte dem Match dann ja auch gut getan und der Spannung dieses Matches gut getan. Aber diesen Druck konnte er nie aufrechterhalten beziehungsweise auch nie erhöhen. Er hat es in der zweiten, in der dritten Session auch nie geschafft, dann das 9-8 zu machen oder das 10-9 zu machen. Das hat er nie geschafft. Und diese kleine Hürde zu überwinden, das ist ihm nicht gelungen. Und da hat Ronnie O'Sullivan dann immer von vorne gespielt dann quasi auch.
Ja, es ist einfach mental unheimlich schwierig, ständig einem Rückstand hinterher zu laufen. Und dann schaffst du das, schaffst den Ausgleich, kommst vielleicht wieder heran. Es sah ja zwischenzeitlich auch so aus, als wenn O'Sullivan weiter in Führung gehen könnte, als tatsächlich nur 2 Frames Vorsprung zu haben. ja schon alleine in der ersten Session, als er die Chance hatte, auf 6-2 zu stellen, ist dann aber am Ende nur in Anführungsstrichen 5-3 stand. Ansonsten im Verlauf der zweiten und dritten Session quasi immer diesem ein oder zwei Frame Rückstand hinterhergelaufen und das geht irgendwann dann einfach nicht mehr gut. Und ja, man hatte irgendwie nie das Gefühl, dass Neil Robertson so das Zepter mal endgültig in seine Hand nehmen kann in diesem Match. Er hat es dann taktisch und über den Kampf zwar ganz gut hingekriegt, auch am Abend, aber sobald dann der Ausgleich fiel, hatte man das Gefühl, er hat Angst vor der nächsten, also nicht unbedingt Angst, aber hat nicht die Kraft, um die nächste Hürde dann tatsächlich zu schaffen und in Führung zu gehen. Hatte an der einen oder anderen Stelle dann auch ein bisschen Pech. Ich glaube, es war beim Stand von 10-11 oder 10-12, als er eigentlich auf einem guten Weg war, an einem Break, dann einen klasse Split spielte und bei diesem Split dann sowohl schwarz als auch eine rote dann in die Mitteltasche lief und fiel. Das war dann natürlich auch bitter. Als Antwort bekam er dann einen Break von O'Sullivan, mit dem der wieder in Führung gegangen ist. Also es ist dann einfach unheimlich schwierig und Ronnie O'Sullivan ist einer der besten Frontrunner auf der Tour. Wenn der einmal in Führung ist, ist das unheimlich schwer, den nochmal einzuholen. Und da ist es dann auch egal, ob die Führung dann eben 6-2, 7-5 oder eben auch nur 11-10 ist. Sobald der ein Frame näher am Sieg dran ist, dann wird das unheimlich schwer, das dann tatsächlich irgendwie noch in die andere Richtung zu drehen. Und man hat auch während dieser ganzen Turnierwoche allerdings, muss man auch sagen, Ronnie O'Sullivan angemerkt, dass er das hier unbedingt gewinnen will. Allein schon die Reaktion nach dem Sieg gegen Judd Trump, als auch dann gestern die Reaktion nach dem Sieg, haben das dann auch eindeutig gezeigt. Also O'Sullivan bedeutete dieser Sieg eine ganze Menge. Und das sind auch die Turniere, für die er dann tatsächlich brennt. Insofern bin ich da gespannt. Er wird jetzt als einer der Top-Favoriten natürlich wieder mal in die Weltmeisterschaft gehen. Und zwar in diesem Jahr nicht nur als einer der Favoriten, sondern als der absolute Top-Favorit. Nun als Führender der Weltrangliste, als der, der in dieser Saison die meisten Turniere gewonnen hat und als der, der dann auch in dieser Saison das meiste Preisgeld geholt hat. Also der WM-Titel für Ronnie O'Sullivan wäre jetzt eigentlich logisch und das erhöht vielleicht dann auch ein bisschen den Druck in ihm nochmal. Und ob er für diese 3 Wochen auf so einer Distanz dann auch tatsächlich mental und lusttechnisch, muss man ja dann auch sagen, bereit ist, dass da habe ich dann noch so ein bisschen meine Zweifel dran, muss ich ehrlich sagen, wenn ich die letzten Jahre bei Ronnie O'Sullivan und der Weltmeisterschaft dann beobachte. Insofern glaube ich, wird das tatsächlich ein Rekord, den O'Sullivan in seiner Karriere nicht mehr brechen wird.
Wir werden es sehen. Was bei Ronnie O'Sullivan in den letzten Jahren bei der Weltmeisterschaft dann ja auch immer dazu kam, dass er über 3 Sessions immer eine Session dabei hatte, die relativ schwach war, die, wo er dann immer hinterherlaufen musste. Und er hat es, du hast es gesagt, er hat auch immer wieder geäußert, dass er über diese 3 Wochen in Sheffield dann durchaus Probleme hat, sich zu fokussieren in diesen 3 Wochen, weil das eine Blase ist, in der man dann lebt als Snooker-Profi, wenn man dieses Turnier gewinnen möchte. Aber das gestern, beziehungsweise dieses Turnier, kann ja für alle 8 eine wirklich gute Vorbereitung gewesen sein auf die WM, die China Open. Wir werden sie noch besprechen in den nächsten Wochen. Hat dann ein Finale von Best of 21. Da ist dann das Finale auch nochmal eine gute Vorbereitung. Aber dieses Turnier war ja schon so ein bisschen eine WM-Vorbereitung unter Laborbedingungen. Vielleicht ist das ja tatsächlich für ihn dann so ein Intro gewesen für die Weltmeisterschaft, was ihm dann auch helfen kann. Auch Neil Robertson.
Ja, ich glaube schon. Also für viele Spieler, also ich glaube für die anderen 7 ist es tatsächlich die perfekte Vorbereitung für diese Weltmeisterschaft. Für Ronnie O'Sullivan sehe ich das noch ein bisschen kritisch. Zum einen spielt er jetzt nicht in China, das heißt, er hat jetzt bis zur Weltmeisterschaft keine Spielpraxis mehr. Muss bei Ronnie O'Sullivan natürlich kein Nachteil sein. Aber was der Riesenunterschied ist, diese Tour Championship war jetzt einfach innerhalb von 6 Tagen absolviert und gespielt. Und das hintereinander weg. Für die Weltmeisterschaft sind das dann, ich glaube, 17 oder 18 Tage, wo man zwischendurch immer mal wieder 2-3 Tage kein Snooker spielt, dann wirklich hintereinander weg ein Match komplett fokussiert sein muss über zwei Sessions, über 3 Sessions, ab dem Halbfinale dann auch über 4 Sessions. Also das ist nochmal ein anderes Kaliber und das weiß auch Ronnie O'Sullivan. Und er war ja auch nicht komplett fehlerlos in dieser Woche. Auch hier hat er eine etwas schwächere Session eingebaut im Finale. Das war die 2. Session, als es nicht so überragend lief. Und Neil Robertson ja das Match dann tatsächlich auch von 3-5 auf 8-8 stellen konnte. Also ich bin gespannt. Er ist der absolute Favorit, meiner Meinung nach. Er ist mental da, sein Spiel funktioniert. Also eigentlich wäre es logisch, wenn er jetzt Weltmeister wird. Wie gesagt, er muss die Lust darauf haben und er muss dann natürlich über 3 Wochen in Sheffield dann auch das beste Snooker spielen, was er gezeigt hat. Und da er das in den letzten Jahren nicht immer unbedingt geschafft hat, das ist dann tatsächlich irgendwie so eine kleine Randnotiz, die bei Ronnie O'Sullivan dann mitschwingt. Aber vielleicht ist der Druck jetzt auch einfach weg bei ihm. Er hat jetzt endgültig die Rekorde eingestellt, die ihm wichtig waren, die Ranglistentitel, die 1000 Centuries. Vielleicht ist es dann jetzt tatsächlich noch so ein bisschen Restmotivation, dann auch diese 7 WM-Titel zu schaffen. Er muss es ja nicht unbedingt überbieten. Es reicht ja, wenn er da vielleicht gleich zieht mit ihm. Ich bin echt gespannt. Also ich bin da noch so ein bisschen am Zweifeln, ob das tatsächlich für die 3 Wochen reicht. Auf jeden Fall kann man jetzt schon sagen, die Tour Championship war ein fantastisches Turnier, war eine tolle Ergänzung im Turnierkalender und das dann auch am Ende mir vollkommen egal gewesen, tatsächlich, wer das gewinnt. Es ist ein super Turnier gewesen und jetzt bin ich arg gespannt, wie das mit der Weltmeisterschaft dann weitergeht. Und Max Selby wird jetzt vielleicht dann auch nochmal ein bisschen motivierter sein, sich die Nummer 1 Position zurückzuholen, jetzt wo er sie dann auch, ja, man kann schon fast sagen, endlich verloren hat, denn der beste Spieler war ja in den letzten Monaten ja nicht mehr unbedingt.
Ronnie O'Sullivan hat hinterher im Interview gesagt, dass ihm diese Rekorde nichts bedeuten. Er würde gerne Titel sammeln weiterhin. Das muss man ihm nicht unbedingt abnehmen. Er hat auch schon mal gesagt, dass ihm die Rekorde von Stephen Hendry durchaus sehr am Herzen liegen würden. Er hat jetzt die 1000 Centuries, er hat jetzt die 36 Ranking-Titel, die Stephen Hendry hatte. Er hat erst 5-mal Weltmeister geworden. Stephen Hendry hat 7 Weltmeistertitel. Wir werden es sehen, was es dann bringt. Ein Wort müssen wir natürlich aber auch noch zu Neil Robertson verlieren, beziehungsweise ein paar Worte zu Neil Robertson verlieren. Der hatte keinen guten Start in die Saison, aber er hat sich immer besser in Form gespielt und man hat so ein bisschen das Gefühl, er kommt pünktlich zur WM dann in absolute Topform und er ist für mich einer der ganz großen Favoriten dann auch auf den Weltmeistertitel, gerade weil auch er diesen Reiz der langen Distanzen ja durchaus immer wieder zu schätzen weiß.
Ja, 5 Ranking-Finals hat Ronnie O'Sullivan, hat Neil Robertson in dieser Saison tatsächlich schon erreicht. 2 davon hat er gewonnen, in Riga und bei den Welsh Open in Cardiff. Also für Neil Robertson kann es eigentlich kaum besser laufen bisher in dieser Saison. Der spielt tolles Snooker, der ist endlich wieder in der Weltrangliste auch ungefähr da angekommen, wo er hingehört, nämlich in den Top 8. Und geht eigentlich, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, als einer der Top-Favoriten, aber als einer der Titelfavoriten mit in die Weltmeisterschaft. Er wird in China noch spielen, in Peking kann sich dort einspielen. Er wird bei der WM dann natürlich gesetzt sein. Was es nicht einfacher macht, diesen Titel dann tatsächlich auch zu holen. Neil Robertson ist ja einer von denen, die dann irgendwie mal den 2. WM-Titel holen wollen, neben Sean Murphy zum Beispiel, neben Stuart Bingham. Denn einmal die WM gewinnen ist eine schöne Sache, ein 2. Mal wäre dann doch irgendwie ganz toll. Und Neil Robertson ist ja auch jemand, der es noch nicht geschafft hat, wieder mal das WM-Finale zu erreichen, nachdem er dort einmal stand. Also so ein bisschen bei der WM wirkt das bisher als One-Hit-Wonder. In den letzten 3 Jahren dort spätestens in der 2. Runde ausgeschieden, sogar 2 Erstrundenniederlagen kassiert. Das sind nicht die Ansprüche, die ein Neil Robertson an sich selber hat. Der hätte ja auch gestern mit einem Turniersieg, darf man nicht vergessen, an Max Selby vorbeiziehen können, was die Ranglistentitel anbelangt. So sind die beiden jetzt noch gleich, stehen beide bei 15 Ranglistentiteln, sind damit auf dem geteilten 6. Rang, was das angeht. Also das wäre für ihn natürlich dann auch nochmal eine tolle Geschichte, wenn er das bei der WM schaffen würde, dort an Max Selby vorbeizuziehen. Ich bin gespannt. Neil Robertson ist ja immer so ein kleines Wunderpaket. Der spielt dann mal eine Saison gut und vielleicht dann in der nächsten Saison nicht mehr. Im Moment läuft es bei ihm gut, sowohl privat als auch im Snooker und dann muss er das irgendwie ausnutzen. Ich hoffe, er schafft das und ich hoffe auch, dass Mark Allen, um auf den auch noch kurz zu sprechen zu kommen, der sein Halbfinale gegen Robertson mit 6-10 verloren hat, jetzt nicht ausgerechnet in Richtung Weltmeisterschaft zum ungünstigsten Zeitpunkt seine Form verloren hat. Denn bei Mark Allen zeigt die Kurve jetzt, nachdem es zu Beginn des Jahres und vor allem zum Ende des letzten Jahres so enorm gut lief, jetzt so ein bisschen nach unten. Ich hoffe, dass er Peking nutzt und dann vor allem auch bei der Weltmeisterschaft wieder mehr angreifen kann. Sonst wäre das sehr schade, wenn er jetzt zum ungünstigsten Zeitpunkt in eine kleine Formkrise rutscht.
Wir werden darüber sprechen. In nicht mal mehr 4 Wochen geht die Weltmeisterschaft los. Vorher haben wir noch die China Open. Da werden wir natürlich auch drüber sprechen. Hier bei meinsportpodcast.de seid ihr immer top informiert, wenn es um Snooker geht. Das war Christian Oemeke mit seiner Zusammenfassung des Finals der Tour Championship. Ronnie O'Sullivan gewinnt, setzt sich wieder auf den Platz 1 der Weltrangliste und zieht mit Stephen Hendry gleich, was die Ranking-Titel angeht. Danke, Christian.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Anwurf. Der Handball-Talk. Dein tägliches Update zur stärksten Liga der Welt. Auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.